Das ist wunderbar. Diese Verse passen sehr gut zu dem, was mich auch in den letzten Tagen, fast Wochen beschäftigt hat. Nämlich diese eine Stelle, die auch auf unserer Gliederung steht, unter Punkt A. Matthäus 22, Vers 29. Da kommen die Sadduzäer zum Herrn und sie verstehen nichts, weil sie eben natürlich sind. Keine Offenbarung durch den Geist haben. Und sie meinen auch, sie sind sehr klug. Und bilden ein Beispiel, auf das der Herr ihrer Meinung nach auf jeden Fall hereinfallen wird. Aber der Herr sagt zu ihnen dann, ihr irrt oder ihr seid sehr betrogen, heißt es auch in der Übersetzung, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Das hat mich wirklich beschäftigt. Das waren Menschen, die haben dort gelebt. Das waren auch religiöse Menschen. Und ich wage nicht zu sagen, dass sie nicht die Schriften gelesen haben. Bestimmt haben sie die Schriften auch gelesen. Und sie haben äußerlich gesehen die Schriften gekannt. Und doch sagt der Herr zu ihnen, ihr kennt die Schriften nicht. Noch die Kraft Gottes. Diese Menschen haben die Schrift gelesen mit ihrem Verstand allein und mit dem abgeglichen, was in der Schrift steht, was sie sich vorstellen können. Und das ist manchmal auch unter Gläubigen eine Schwierigkeit, ein Problem, dass wir die Schrift lesen mit unserer eigenen Brille. Mit unserer eigenen Erfahrung, mit unserer Fähigkeit, uns etwas vorstellen zu können. Was passt für uns zusammen? Und deshalb haben sie die Schrift nicht gekannt. Und auch nicht die Kraft Gottes. Und da ist auch eine gewisse Anspielung drin, wo er sagt, ihr kennt nicht die Kraft Gottes, denn in ihm war die Kraft Gottes. Das wird an einigen Stellen im Neuen Testament bezeugt, dass er in der Kraft des Geistes kam, die Kraft Gottes mit ihm war, er in der Kraft Gottes gehandelt hat, gelehrt hat, mit Vollmacht. Und sie haben weder die Schrift gekannt, noch ihn gekannt. Und ich möchte sagen, ich möchte beides haben. Ich möchte die Schrift kennen, wirklich kennen, ich möchte frei werden, wo ich irgendwelche Maßstäbe habe, die mich hindern, tiefer hineinzugehen, tiefer zu erkennen. Und ich möchte vor allem diesen wunderbaren Herrn noch mehr kennen. Das ist mein Wunsch auch für diese Versammlung, für diese Konferenz, für mein weiteres Leben. Ich möchte ja ihn erkennen. Ich möchte den Herrn kennen. Und dazu ist es gut, so wie Maria einfach zu seinen Füßen zu sitzen, bildlich gesprochen. Ne? Wir können gemeinsam heute Morgen, sorry, dass ich stehe, seht mich jetzt einfach auch als sitzend. Wir können gemeinsam zu seinen Füßen sitzen und einfach zuhören ihm, was er uns zeigt in der Schrift, worin er uns berühren möchte, worin er uns erscheinen möchte, was er uns offenbaren möchte. Er ist der Geist. Ich gehe zu Punkt B unserer Gliederung. Dort heißt es, der Geist war noch nicht, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Es gab eine Zeit, da gab es diesen Jesus noch nicht. Genauso wie es eine Zeit gab, als es den Geist noch nicht gab. Erst als die Zeit erfüllt war, Galater 4, sandte Gott seinen Sohn. Und davor war er nicht da. Er war einfach noch nicht erschienen und nichts hätte diesen Sohn ersetzen können. Gar nichts, kein Führer dort unter den Juden, niemand. Der Sohn musste kommen. Und genauso ist es mit dem Geist. Nichts kann den Geist ersetzen. Nichts. Das ist ein Punkt, der sich hoffentlich durch alle Verse, die wir zusammen lesen und die wir betrachten, miteinander ziehen wird. Nichts kann diesen Geist ersetzen. Der Herr Jesus sagt dort in Johannes 7, wir haben es gelesen, ja. Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Und das sagte er von dem Geist. Und das gibt uns einen ersten wichtigen Eindruck und auch eine Anleitung, wie wir den Geist kennenlernen. Nämlich indem wir ihn trinken, indem wir ihn nehmen. Nicht indem wir zuerst über ihn nachgrübeln, wie er wohl ist, sondern indem wir ihn nehmen. Und dann werden wir ihn nach und nach kennen. Er ist lebendig. Dieser Geist ist lebendig und er hat eine Wirkung in uns. Lob den Herrn. 1. Korinther 15, 45. Ich mache diesen Anfang ziemlich kurz. Die Verse sind den meisten auch bekannt. Können auch nachgelesen werden. 1. Korinther 15, 45 ist praktisch die Überleitung oder die Weiterführung von Johannes 7. In Johannes 7 sagt die Schrift, der Geist war noch nicht. Und in 1. Korinther 15, 45 wird beschrieben, der Geist ist jetzt da. Und weshalb? Weil der letzte Adam zu diesem Geist geworden ist. Das ist praktisch eine Verknüpfung auch von gestern Abend und heute Morgen. Gestern Abend haben wir betrachtet, wie der erste Mensch Adam von Gott geschaffen wurde und wie er zu einer lebendigen Seele wurde. Und hier ist die Betonung auf dem letzten Adam, Jesus Christus. Und er wurde zum Geist, der lebendig macht. Und diesen Geist wollen wir heute Morgen betrachten. Durch einige Verse, und ich möchte einfach an dieser Stelle bezeugen, ich war erstaunt, wie das Wort berühren kann. Ich war tief berührt über Verse, die ich hier auch aufgeschrieben habe und die wir miteinander lesen wollen. Ich war berührt vom Wesen Gottes, von seiner Herrlichkeit. Ja, und ich wünsche uns, dass wir auch berührt werden von ihm durch sein Wort. Ich habe einfach mal das Matthäusevangelium genommen. Und ich kann das nur empfehlen, nehmt euch einfach einen Teil der Schrift und nehmt euch ein Maß an Zeit und dann beschäftigen wir uns mit der Schrift und wir stehen vor dem Herrn und wir suchen sein Angesicht und wir suchen ihn zu sehen darin. Die Schrift ohne den Herrn zu lesen ist nicht so viel, aber die Schrift betend zu lesen, mit dem Herrn zusammen lesen und sogar aufnehmen, mit Glauben vermengen, essen, das wirkt in uns. Das können viele von uns bezeugen. Matthäus 1, 1. Mit dem Vers möchte ich anfangen und ich möchte noch vorausschicken, bei all diesen Versen geht es nicht um eine Definition oder um Definitionen, was der Herr ist, was der Geist ist, sondern es geht um Beschreibungen. In der Bibel gibt es ganz wenige Definitionen. Es ist keine Dogmatik, kein Lehrenbuch sozusagen, sondern sie beschreibt unseren Gott. Sie beschreibt ihn auf eine ganz wunderbare Weise. So wunderbar, dass man das ganze Leben darin lesen kann. Und immer wieder etwas Neues sieht und immer wieder berührt wird von diesem wunderbaren Gott. und von seiner Beziehung, die er mit uns haben möchte, geknüpft hat, vertiefen möchte und was er uns alles sein möchte. Er ist wirklich wunderbar. Bei all diesen Versen soll im Hintergrund stehen, der Herr ist der Geist. Das, was hier beschrieben wird, ist alles im Geist enthalten. Der Geist ist wunderbar, haben wir gesungen vorhin. Hier wird es beschrieben, warum er wunderbar ist. Matthäus 1,1. Der Ursprung Jesu Christi, des Sohnes Davids. Nur mal soweit. Der Sohn wurde zum Geist. Wer ist dieser Sohn? Wer ist dieser Geist? Der erste Punkt, der mich angesprochen hat, der mir einen Eindruck gegeben hat, er ist der Sohn Davids. Wer war David? Wer ist David? Was verknüpfen wir mit David? Ein König, ich habe es in Lippen abgelesen. Ja, er war der König. Aber was noch? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Amen. Was noch? Ein Hirte. Das hat mich auch sehr berührt. Ich möchte sagen, er war ein gelernter Hirte. Und das war ein Punkt, der ist wunderbar. Der Geist heute, der Geist ist gelernter Hirte. Das ist im Geist drin. Ein gelernter Hirte. Ich möchte sagen, das hat der Herr gelernt, geübt. Nicht, dass er das nicht könnte, das will ich damit sagen, nicht sagen. Aber er hat es in seinem ganzen Dienst mit den Jüngern praktiziert. Es war eine kleine Herde. Und sie haben so sehr einen Hirten gebraucht. Die Schafe, die sind mal hierhin gespritzt, mal dorthin, mal da stehen geblieben. Dieses und jenes, die Evangelien sind voll davon. Aber er war der Hirte, schon damals. Der Geist heute hat das Wesen eines Hirten. Und der Herr Jesus hat nicht nur seine Jünger geleitet, sondern er sagt auch, als er dieses Volk sieht, das ganze Volk Israel dort, möchte ich mal sagen, die stolz waren, dass sie Gottes auserwähltes Volk waren. Über sie ist er so betrübt, weil sie wie Schafe ohne Hirte sind. Und sie haben ihren Hirten sogar abgelehnt, der zu ihnen gekommen ist. Und ich wünsche mir sehr, dass wir in unserem Gemeindeleben diesen Hirten heute nicht ablehnen und nicht ersetzen. Ich möchte noch Verse dazu lesen aus Hesekiel 34, Vers 23. Dort sagt Gott als Verheißung, ich werde einen Hirten über sie einsetzen. Der wird sie weiden, meinen Knecht David. Der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Für das Volk Israel wird da noch eine Erfüllung kommen, aber für uns heute ist der Herr schon dieser Hirte. Als der Geist ist er dieser Hirte. Und ich sage noch einmal, wir sollten diesen Hirten nicht ersetzen. Auch wenn jemand begabt ist unter uns, auch wenn jemand uns vielleicht viel hilft, lasst uns nicht den Herrn durch diese Person ersetzen. Niemand von uns kann und darf diesen Herrn ersetzen, darf den Geist ersetzen. Der Herr allein weiß, welche Weide die Heiligen brauchen. Ich weiß, was mich berührt. Ich weiß, was ich gesehen habe. Aber der Geist erforscht alle Dinge. Der Geist kennt den Bedarf von jedem Einzelnen von uns. Ein Bedarf, der nicht mal ausgesprochen wird oft. Meistens wird er nicht ausgesprochen, der Bedarf. Aber der Geist kennt den Bedarf. Und der Geist hat das Anliegen, diesem Bedarf entsprechend zu geben. Und da dürfen wir den Herrn Geist auch bitten. Herr Geist, gib. Gib den Heiligen. Natürlich, ich darf auch beten, gib mir. Aber der Geist ist doch in uns. Und damit ist auch in uns dieses Anliegen, dass die Heiligen Weide finden. Oder nicht? Je mehr der Geist in uns Raum gewinnt, unsere Gesinnung prägt, desto mehr haben auch wir dieses Anliegen des Geistes. Weg von ich. Herr, ich brauche, Herr, hilf mir, Herr, bewahre mich, Herr, schenke mir, Herr, schau. Hin zu dem, was der Geist als Gesinnung hat. Herr, deine Herde. Und dieses Gebet ist nicht nur ein Gebet für die Ältesten in den Gemeinden. Das ist ein Anliegen des Geistes. Und dieser Geist lebt nicht nur in den Ältesten. Dieser Geist ist heute in uns. Halleluja. Deshalb sind auch alle Anliegen, ich werde noch ein bisschen weiter Verse mit uns zusammen lesen, diese Anliegen sind alle im Geist, sind seine Anliegen. Und die wirkt er in uns ein. Das ist das Wunderbare, das ist das Umwandlungswerk. Und wir wirken aktiv mit, indem wir es ihm erlauben, indem wir ihn sogar darum bitten und indem wir aktiv dieses Empfinden aufnehmen. Wisst ihr, manchmal denken wir über Geschwister, was ist das jetzt wieder? Und wir überlegen uns, was kann man da machen, dass der anders wird? Das ist sehr wahrscheinlich unser eigenes Anliegen. Sehr wahrscheinlich. Der Geist, was hat er für ein Anliegen? Wenn uns irgendetwas stört, nicht gefällt an den Heiligen, dann lasst uns doch das Anliegen des Geistes suchen. Herr Geist, was willst du tun, wirken? Gib uns ein Empfinden, wie wir mit dieser Situation umgehen. Wer ist denn so weise wie der Geist? Niemand von uns. Auch wenn wir 20 Jahre im Gemeindeleben sind oder 30 oder 40. Niemand ersetzt den Geist. Und der Geist kennt auch die Gefahren der Hirte. Dieser Punkt ist einfach kostbar. Ich möchte es nur anreißen. Das kann man im Gebet weiter bewegen. Die Maria hat die Worte bewegt in ihrem Herzen. Erwogen, was sie sagen wollen. So sollten auch wir mit dem Wort umgehen. Dann den nächsten Vers in Matthäus, den ich kurz aufgreifen möchte, ist Vers 6 in dem Kapitel 1. Ich habe gedacht, ich bleibe einfach mal vor allem in diesem Kapitel, weil es so viel sagt über diesen Sohn, der zum Geist geworden ist. In Vers 6 heißt es, Christus. Vers 16 habe ich mich verschrieben vielleicht. Genau, 16 hätte ich schreiben sollen. Danke. Von welcher, nämlich von Maria, Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Christus, der Gesalbte. Der Messias, der Erwartete. Wer war denn gesalbt im Volk Israel? Bitte? Der König und die Priester. Zuerst die Priester und dann der König. Und der Jesus Christus ist Priester und König. Ich möchte einen Vers dazu lesen. Hebräer 2, Vers 17. Da heißt es von ihm, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werden, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Lob den Herrn. Vor seinem Aufstieg zum Thron war er so ein barmherziger, treuer, hoher Priester, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Dem Herrn war es ein großes Anliegen, dass wir Menschen mit Gott versöhnt werden. Dafür ist er gekommen. Auch dafür ist er gekommen. Er wollte sein Leben lassen, als Schuldopfer geben für uns, weil wir alle das brauchen. Weil niemand vor Gott gerecht ist, weil niemand vor Gott bestehen kann, niemand kann Gott begegnen ohne diese Versöhnung. Das ist das eine, was damals geschah am Kreuz. Das andere, worauf ich jetzt den Schwerpunkt legen möchte, ist, diese Haltung ist heute im Geist. Der Geist, der Herr ist der Geist. Hat der Herr diesen Wunsch nach Versöhnung abgelegt? Die Versöhnung ist vollbracht. Am Kreuz hat er gesagt, es ist vollbracht. Ja, aber die Haltung in ihm ist Versöhnung, Vergebung. In Matthäus 5 ist es, glaube ich, etwa zumindest dort. Oder vielleicht auch Kapitel 6, wo er sagt, wenn du eine Gabe bringen willst, 5,23. Wenn du nun deine Gabe darbringst zu dem Altar und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh vorher hin, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und bring deine Gabe da. Dieser Vers hat mich oft berührt. Das ist nicht nur bis heute, sondern heute und immer das Anliegen des Herrn, die Versöhnung. Der Geist möchte unter uns immer wieder Versöhnung wirken. Ich meine nicht die Errettung von der ewigen Verdammnis, sondern dass wir versöhnt sind miteinander. Wenn wir nicht versöhnt sind miteinander, wie können wir mit reinen Lippen unseren Gott preisen? Ja, wir machen Worte, wir meinen es auch ernst, aber Gott sieht auch unser Herz an. Es ist für uns ein großes Problem, wenn wir in unserem Herzen etwas gegen Geschwister festhalten. Der Geist möchte das immer wieder berühren. Und der Herr hat uns auch gelehrt, in seinem Gebet zu beten. Und er erinnert uns immer wieder daran, wenn wir um Vergebung bitten wollen, unseren Vater. Dann ist dabei immer diese Erinnerung, wie du vergibst. Die ist für ewig damit verknüpft. Gott ist so weise und er liebt uns. Er will uns helfen. Er will uns bewahren davor, dass wir uns selber im Weg stehen. Wir haben vielleicht ein berechtigtes Argument, dass irgendjemand irgendetwas falsch gemacht hat. Aber es geht nicht um das Falschmachen. Es geht um Versöhnung, dass wir nichts in unserem Herzen gegen einen Bruder oder eine Schwester festhalten, haben gegeneinander. Der Herr Geist hat das Anliegen, dass wir alle Zeit uns versöhnen. Natürlich beginnt das in der Familie auch. Unter Brüdern, unter Schwestern. Und denke nicht, der Geist würde nicht realisieren oder merken, wenn etwas da ist. Wir können so viel vertuschen vor anderen. Wir haben viele Masken parat, wenn ich mal so sagen darf. Zack, diese Maske. sagt dieses Lächeln. Aber was ist mit dem Herzen? Der Herr Geist prüft das Herz. Erforscht das Herz. Er will uns helfen. Versöhnung hilft uns, wenn wir uns versöhnen, wenn wir vergeben. Das macht uns frei. Der Geist wirkt darauf. Das ist der Herr Geist heute. Noch einen anderen Vers aus Matthäus 1, 18. Ich hoffe, dass das richtig ist. Ja, Maria wurde schwanger von dem Heiligen Geist. Und Lukas 1, Vers 35 heißt es, das Heilige, das geboren wird. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, den die Bibel uns beschreibt vom Herrn Jesus und vom Herrn Geist. Er ist heilig. Heilig. Durch und durch. Und deshalb möchte er uns auch durch und durch heiligen. Das ist ein Wunsch für uns. Der Geist hat dieses Anliegen, uns zu heiligen, nicht nur an der Oberfläche etwas zeigen. Mir ist da eingefallen, passt nicht ganz das Beispiel, aber mir hat es doch was gesagt. Ich hatte mal eine Uhr mit einem Metallband und das war vergoldet. Aber die war nicht teuer, die Uhr. Warum war sie nicht teuer? Nicht, weil es ein Plagiat war, sondern weil ganz wenig Gold drin war. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Es war wahrscheinlich aufgedampft oder was weiß ich. Auf jeden Fall, in kürzester Zeit war das Gold, das dünne Gold weg. Wenn wir uns nur einen Goldschleier beschaffen, pass auf, hält nicht lang. Und das Schlimme war, bei dieser Uhr, dort, wo diese Schutzschicht, nenne ich es jetzt mal, weg war, da war das, was weiß ich, billige Metall oder was? Korrosion. Wenn wir den alten Menschen nur bedampfen mit etwas Gold, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist nicht der Weg des Herrn. Das mag vor Menschen vielleicht erscheinen. Und das ist so ein bisschen, wenn wir uns bemühen, uns anzupassen im Verhalten und in der Art, wie wir sind, uns geben in der Gemeinde. Und vielleicht auch, wenn wir meinen, wir müssten so oder so sein. Da ist immer die Gefahr, dass es nicht das eigentliche Werk des Herrn ist. Das Werk des Geistes geht durch und durch. Und streng genommen fängt es innen an und geht nach außen. Wir fangen oft außen an und vergessen das Innere, weil wir das nicht ändern können aus uns selbst. Aber der Geist kann das. Er ist heilig. Und dann habe ich noch Verse aus dem Alten Testament. Micha 5. Es kommen noch ganz andere Aspekte. Micha 5, 1. Da wird vom Messias gesprochen, Verheißung. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Das ist unser Herr und das ist der Geist. Im Geist, das möchte ich auch sagen, haben wir nicht nur sozusagen den Herrn Jesus, wie er in den Evangelien beschrieben ist, oberflächlich betrachtet, sondern wir haben den Sohn, dessen Anfang von Ewigkeit her ist. Das ist der Geist. Ich möchte es noch unterlegen mit Versen aus Jesaja 9. Jesaja 9, Vers 5, auch ein sehr bekannter Vers. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Klar, wer dieser Sohn ist. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Heute, der Herr Geist möchte die Herrschaft haben im Gemeindeleben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Wunderbarer Ratgeber. Der Herr Geist heute ist der wunderbare Ratgeber. Seid ihr manchmal ratlos? Ich bin es oft. Ich bin oft ratlos. Aber es gibt einen, der ist nie ratlos. Der ist ein wunderbarer Ratgeber. Das ist der Herr Geist. Und dann heißt es weiter, starker Gott, Vater der Ewigkeit. Daran sehen wir, dass im Herrn Geist, auch der Vater präsent ist. Jesus sagt einmal über den Geist, den er senden wird, in Johannes 16. Von dem Meinen wird er es nehmen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Und von dem Meinen wird er es nehmen und euch geben. Im Geist haben wir auch irgendwie den Vater. Wir brauchen das nicht definieren, lehrmäßig, sondern wir sollen es genießen, schätzen. Unseren Herrn loben. Danke, Herr, für diesen reichen Geist, für dich, den Geist. Und er ist der Fürst des Friedens. Das ist auch ein wichtiger Punkt für unser Gemeindeleben. Es geht ein bisschen in die Richtung, was ich vorhin gesagt habe. Frieden. Was ist ein Gemeindeleben ohne Frieden? Wir sitzen in der Reihe, in den Reihen haben keinen Frieden. Was ist das für ein Gemeindeleben? Relativ wenig Wirklichkeit des Geistes. Aber der Herr Jesus hat verheißen, dieser Geist, er, wenn er wiedergekommen ist, wird uns in alle Wirklichkeit hineinführen. Ich hoffe, wir alle haben so einen Wunsch. Herr Geist, leite uns, wo wir sind, in alle Wirklichkeit hinein. Ob in Stuttgart oder in Pforzheim. Wir brauchen das alle, dass der Geist uns in alle diese Wirklichkeit hineinleitet. Möchte ich noch einen weiteren Vers wieder aus Matthäus lesen. Denkt dran, sind alles Beschreibungen. Beschreibungen des wunderbaren Geistes, den wir empfangen haben. Matthäus 1, Vers 21. Da wird der Name des Messias bestimmt von Gott. Es war nicht egal, wie der heißt. Und wie heißt er? Du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. In dem Namen Jesus haben wir Rettung. Dieses Wort heißt Retter. Und wenn wir ihn anrufen heute, dann rufen wir unseren Retter. Egal wie die Situation ist, egal wovon wir Rettung brauchen, hier ist natürlich Bezug genommen auf die Sünde. Aber er ist Retter in allen Dingen. Und ich muss bekennen, ich brauche viel Rettung. Jeden Tag. Ich möchte jetzt keine Beispiele nennen. Sie liegen mir auf der Zunge, aber wir haben alle Beispiele, wo wir Rettung brauchen. Aber dieser Punkt ist wirklich wunderbar und tief. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Da ist enthalten, retten von Knechtschaft. Sünde ist immer Knechtschaft. Im Römerbrief spricht Paulus davon, dass wir Sklaven, Knechte der Sünde gewesen sind Der Herr Geist heute möchte uns frei machen von jeder Knechtschaft.
Vor kurzem habe ich irgendwo einen Bericht mitbekommen, wie viele Millionen in Deutschland süchtig sind.
Sucht ist eine Knechtschaft.
Süchtig nach Alkohol, so und so viele Millionen. Süchtig nach Zigaretten, so und so viele Millionen. Süchtig nach Tabletten, so und so viele Millionen. Süchtig nach Spielen, so und so viele. Und es gibt andere Süchte.
Es gibt so viele Knechtschaften.
Aber wir sollten nicht denken, ja, da sind wir gar nicht betroffen.
Dieser Pharisäer, Lukas 18 fällt mir ein, der dort vor Gott gebetet hat, so mit Seitenblick auf den Sünder, der neben ihm stand. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie der.
Wenn wir so das hören, ja, diese Sucht, jene Sucht, lob den Herrn, wenn wir frei sind.
Aber Knechtschaft ist viel subtiler oft. Manchmal ist es eine Knechtschaft, dass man nochmal etwas sagen muss.
Habt ihr das auch schon erfahren?
Es gibt so im Deutschen, du musst immer das letzte Wort haben. Komisch, wieso heißt es, du musst immer das letzte Wort haben? Wieso heißt es nicht, ich muss immer das letzte Wort haben?
Das ist erstaunlich. Aber die Erklärung ist, der spricht da das letzte Wort, sagt es aber zum anderen. Versteht ihr?
Er sagt zum anderen, du musst immer das letzte Wort haben. Aber er hat ja das letzte Wort.
Sprichwörter sind manchmal geheimnisvoll.
Ja, das kann auch eine Knechtschaft sein. Oder Gedanken nicht loswerden, über. Kann auch eine Knechtschaft sein. Gefühle nicht loswerden. Ängste nicht loswerden. Es gibt so viele Dinge, wo wir Befreiung brauchen und Befreiung haben können durch den Herrn Geist.
Manchmal ist es so, dass wir ein Wort gerne annehmen, wenn es der sagt.
Wenn es ein anderer sagt, der redet umsonst. Warum? Weil wir geknechtet sind. Wir sind unter einem Zwang. Wir können nichts annehmen von dem oder der. Gelingt uns nicht.
Ich möchte damit nur sagen, Knechtschaft hat viele Gesichter.
Und der Herr Geist, in dem ist das befreiende Element drin und das befreiende Anliegen. Das ist in unserem Herrn Geist drin. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.
Aber wo der Geist des Herrn ist, bedeutet mehr, als dass er jetzt nur hier ist, sondern wo der Geist des Herrn hineinkommen kann,
hineingelassen wird, da kommt die Freiheit. Da ist Freiheit.
Ja, das ist wunderbar. Es gibt hier noch viele andere Verse. Ich denke fast, ich bleibe bei diesen. Matthäus 2, Vers 6 heißt es, dass er der Fürst Judas ist, der Herr. Denn aus dir wird ein Führer hervorkommen, der mein Volk Israel hüten wird. Ein Führer.
Und das ist verknüpft wieder mit dem Hirten. Wir brauchen einen, der uns führt, der uns vorangeht. Und eigentlich suchen Menschen tendenziell immer jemanden, der vorangeht. Und das ist auch eine Gefahr, dass wir uns an irgendjemand hängen, der scheinbar den Weg weiß. Vielleicht weiß er ihn. Der Geist weiß ihn auf jeden Fall. Ob ich den Weg weiß, bitte seid vorsichtig. Der Geist muss unser Führer sein heute. Der Geist möchte uns führen. Und das ist ein Vorangehen, ein Leiten.
Dieses Leiden sollen wir kennenlernen in unserem täglichen Leben. Dafür haben wir den Geist empfangen. Bleib beim Geist. Folgen wir dem Geist, dem Herrn Geist. Ja, dann habe ich noch einen anderen Aspekt. Jesaja 42, Vers 1. Übrigens diese 40er Kapitel in Jesaja, die könnte ich jede Woche lesen. Die sind so wunderbar. 42, Vers 1. Auch über den Messias. Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und so weiter. Im Geist sind Eigenschaften verbunden, die wir Menschen nicht zusammenbringen. Entweder wir herrschen oder wir lassen über uns herrschen. Entweder wir dienen und betonen nur das Dienen und wir herrschen gar nicht mehr. Aber der Herr Geist kann beides. Er kann dienen und er kann herrschen. Und im Geist ist ein Anliegen zu dienen. Das möchte ich herausstellen. Der Geist dient. Den Heiligen dienen. Das ist das Anliegen des Geistes. Nicht von den Heiligen bewundert werden, sondern den Heiligen dienen. Und dieses Dienen, das hat noch eine Eigenschaft, nämlich Ausdauer. Das ist mir auch ins Auge gesprungen, das ist Vers 4. Er wird nicht verzagen. Noch zusammenbrechen, bis er das Reich auf Erden aufgerichtet hat. Das ist jetzt Elberfelder Übersetzung. Das hat mich angesprochen. Der Geist hat Ausdauer. Er wird nicht verzagen. Wir verzagen relativ leicht. Wenn etwas gar nicht klappt, wenn jemand sich gar nicht ändert, dann sagen wir, der wird sich nie ändern. Kennt ihr das? Das wirst du nie lernen. Schrecklich, so ein Satz. Wenn wir denken von den Geschwistern, die werden sich nie ändern, das ist, entschuldigt, jetzt möchte ich mal wirklich ganz hart sagen, das ist teuflisch. Ein Gedanke vom Teufel. Warum? Weil er der klaren Schrift entgegensteht. Gott hat uns vorherbestimmt, dass wir seinem Sohn gleichgestaltet werden. Wie kann ich dann sagen, der wird sich nie ändern? Das muss ich mir abgewöhnen, das zu denken. Gott hat beschlossen, uns alle seinem Sohn gleich zu gestalten. Und er wird es auch tun. So wahr es geschrieben steht. Gestern hat jemand gesagt, bezogen auf Lukas 4, die Schrift ist erfüllt vor euren Augen, ja, als der Herr Jesus kam. Alles, was über den Messias geschrieben war, ist in ihm, in seinem irdischen Dienst, was dafür verheißen war, erfüllt worden. Und alles, was verheißen ist für die Gemeinde, es wird durch den Geist erfüllt. Der Herr hat gesagt, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Und damit haben wir die Verheißung, es wird geschehen. Zwar nicht durch Heer oder Kraft, aber durch den Geist. Lob den Herrn. Und der verzagt nicht, der Geist verzagt nicht. Ja, ich habe mir noch viele Verse aufgeschrieben. Die habe ich jetzt für mich aufgeschrieben, anscheinend. Herr Jesus. Ich möchte noch was mitgeben. Matthäus 3, Vers 3. Nur darüber nachzusinnen, die Verse mal zu lesen. Matthäus 3, Vers 3.
Von Johannes dem Täufer ist hier die Rede. Dieser ist der, von dem durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Und wenn man jetzt Jesaja liest, worauf sich das bezieht, Jesaja 40, Vers 3, da kommt etwas ganz Erstaunliches hervor. Ich lese Jesaja 40, Vers 3 als prophetisches Wort. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Wenn man das Neue Testament liest, nur Matthäus 3, Entschuldigung, dann denkt man, ja, Johannes hat den Weg für den Herrn Jesus bereitet. Und das ist auch richtig. Aber in Jesaja 40 sehen wir mehr. Er hat den Weg für unseren Gott bereitet. Dort in Jesaja 40, Vers 3, steht das Wort, den Weg des Herrn, Herrn in Großbuchstaben. Und die, die Elberfelder Bibel haben, die wissen, dass dort der Name Gottes steht. Weil die Juden den nicht aussprechen wollten, haben sie dafür immer Herr gesagt. Und so ist es auch in der Elberfelder. Und damit man erkennt, an welcher Stelle das so geschrieben ist, wann der Name steht, ist es mit Großbuchstaben geschrieben. Und hier ist es: bereitet den Weg für den lebendigen Gott, Jahwe. Das hat mich tief berührt, als ich das gelesen habe in diesen Tagen. Dieser Name bringt ganz besonders zum Ausdruck, Gott ist ein Gott, der nahe sein will, der barmherzig und gnädig ist. Vorher ist dieser Vers erwähnt worden aus 2. Mose 33. Gott, der die Nähe sucht, der die Gemeinschaft sucht. Dem hat er den Weg bereitet. Diesen Gott haben wir im Geist. Und zwar näher, als ihn die Jünger hatten. Bei den Jüngern war er so, am Tisch beieinander gesessen. Heute ist er in uns. In uns. Näher geht's nicht mehr, oder? Näher geht's wirklich nicht mehr. Dieser Gott, der die Nähe zu uns sucht, ist heute in uns. Und wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Das ist der Herr Geist in uns. Meint ihr nicht, dass er in der Lage ist, die Gemeinde zu bauen? Bestimmt. Er ist der, durch den alles geschehen ist. Die alte Schöpfung ist ganz durch ihn geschehen. Es ist nichts geworden ohne ihn, was da ist. Johannes 1 und Hebräerbrief. Und wie ist es in der neuen Schöpfung? Es soll durch meinen Geist geschehen. Nichts in der neuen Schöpfung geschieht ohne den Geist. Und es geschieht alles durch den Geist. Mit uns zusammen, indem wir ihm Raum geben. Was sucht der Herr bei uns? Raum. In G, Ziffer 2, der Herr sucht Raum in uns. Raum in meinem Herzen. Und ich habe absichtlich diese zwei Verse zusammengestellt. 2. Korinther 6, wenn ihr die heute Nachmittag lesen wollt, wer es noch nicht gelesen hat, da sagt Paulus zu den Korinthern: Euer Herz ist eng. In eurem Herzen ist es eng. Wem gegenüber ist es eng? Wem gegenüber ist dieses Herz eng? Den Geschwistern gegenüber zuerst. Das ist dort der Inhalt dieser Stelle. Er sagt, euer Herz ist eng. Nämlich uns gegenüber. Aber unser Herz ist weit geworden. Warum? Warum ist es auf der einen Seite eng und auf der anderen Seite weit? Also das Herz des Paulus ist weit und das Herz der Korinther ist eng geworden. Warum? Das Herz des Paulus war erfüllt mit der Liebe des Geistes. Die Liebe Christi drängt uns. Und sein Herz ist weit gegenüber diesen Korinthern. Gegenüber allen Gemeinden ist sein Herz so weit. Und unser Herz ist von Natur aus eng. Und es ist immer wieder in der Gefahr, eng zu werden. Durch unser natürliches Wesen. Kann auch ein Herz, das einmal weit war, wieder eng werden. Davon müssen wir uns hüten. Und das kann uns der Geist zeigen. Und wir sollten unser Empfinden für die Heiligen auch als, sagen wir mal, Indikator nehmen für unsere Weite des Herzens dem Herrn gegenüber. Denn wenn unser Herz den Heiligen gegenüber eng ist, das heißt Kritik, das heißt besser fühlen, das heißt mehr wissen, mehr erlebt haben, mehr hingegeben sein. Ich betone es so, ne? Das ist, wenn mein Eindruck so ist, anderen gegenüber, dann wird mein Herz den anderen gegenüber schrumpfen. Wird immer enger. Und am Ende haben die Heiligen gar keinen Platz mehr in meinem Herzen. Null Raum. Und das Schlimme ist, damit hat auch der Herr keinen Raum mehr. Und dafür möchte uns der Herr Geist retten. Wenn immer wir merken, und das zeigt uns der Geist, dass unser Herz den Heiligen gegenüber nicht mehr weit in Liebe und Barmherzigkeit und dienen wollen und helfen wollen ist, dann sollen wir umkehren. Herr Geist, rette mich! Jesus, Retter, rette mich! Weil der Herr einfach ein Herz hat für die Heiligen. Wenn ihr heute Nachmittag mal das noch lesen wollt, wo habe ich es aufgeschrieben? Finde es jetzt gerade gar nicht. Jesaja 40. Ja, ich empfehle Jesaja 40 übrigens. Lest mal. Da heißt es von dem Hirten, er nimmt die Lämmer auf den Arm. Es gibt Geschwister, die muss man nicht in dem Sinn, wie die Deutschen das Sprichwort haben, sondern im echten Sinne nehmen und tragen. Die brauchen das. Und vielleicht bin ich auch mal so einer, der das braucht. Das ist das Anliegen des Geistes. Und die Säugenden, denen gibt er besonderen Schutz. Das ist das Anliegen des Geistes. Schutz geben den Heiligen. Tragen, was schwach ist. Und in Jesaja 40, diese ganz bekannten Verse, und damit schließe ich dann, da heißt es, dass er den Müden, was macht er mit den Müden? Er gibt neue Kraft. Wenn wir den Zusammenhang lesen, ich war sehr erstaunt, der Zusammenhang ist, er ist der Schöpfer, der alle Himmelskörper gemacht hat und sie alle mit Namen nennt und alle kennt und hervorruft. Und dann kommen diese Verse, die Jünglinge, die laufen. Und dann ergibt den Müden Kraft. Es ist der Schöpfer Gott, der uns Kraft gibt. Wisst ihr, ich brauche keine Kraft, wenn ich noch 95% der Kraft habe. Ich brauche manchmal Kraft, wenn ich gar keine mehr habe. Ich bin vor kurzem mit jemand eine Treppe hochgelaufen. In Pforzheim sind wir im dritten Stock in der Versammlung und die Person hat gesagt, ich kann nicht mehr. 3 Stockwerke, da, so, Windeltreppe hoch. Da habe ich gesagt, doch, du kannst noch. Und es ist tatsächlich so, wenn wir meinen, wir können nicht mehr, können wir noch. Aber das ist natürlich gesprochen. Das ist die natürliche Kraft. Da gibt es nochmal Reserve, nochmal eine kleine Reserve. Aber manchmal schafft der Herr, dass wir wirklich zu Ende kommen mit der natürlichen Kraft. Und dann stehen wir da und sagen dem Herrn, ich habe gar keine Kraft mehr. Und dann bin ich nicht nur müde, da bin ich ohnmächtig. Und genau für die ist der Herr da, der Herr Geist. Da gibt er neue Kraft. Er, der Schöpfer, der im Geist ist. Gibt neue Kraft, dass wir laufen und nicht matt werden. Lob den Herrn.